Ja, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, Jesus wird solch einen Glauben finden auf Erden? Also nicht irgendeinen Glauben, sondern solch einen Glauben. Ja, wir werden nachher sehen, wie das zu verstehen ist. Zunächst möchte ich auch ich euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit ihm unter seinem Wort. Ja, wir wollen uns heute Morgen mit einem Gleichnis befassen, das uns allen bekannt ist. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich zunächst mal diesen Text vorlesen. Und wer das so im Stillen mitlesen möchte, Lukas 18. Es sind die Verse 1 bis 8. Und wenn es möglich ist, wollen wir uns vor dem Wort Gottes erheben. Also Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Da hören wir Folgendes. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nichts nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, hilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir vollkommen gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, danke, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Und wir dürfen dich jetzt herzlich bitten, dass du uns die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir dein Wort recht verstehen, dass wir es in unseren Herzen bewegen und dass es in der Tat unser tägliches Leben prägt und bestimmt. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre als den lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen. Ja, unverkennbar, wir haben also heute Morgen das Thema des Gebetes vor uns und denken vielleicht, naja, wir sind mit diesem Thema recht schnell durch. Denn Jesus Christus sagt ja bereits im ersten Vers, wir sollen unablässig beten, wir sollen also in keinster Weise da nachlassen. Und wir können antworten, danke Herr für diese Erinnerung, Amen. Aber so schnell wird das heute Morgen also nicht geschehen, so schnell wird man mit diesem Thema, obwohl es ein sehr bekanntes Thema ist, nicht fertig werden. Denn stutzig macht uns in diesem Gleichnis, dass das Gebet da im Zusammenhang steht mit der Wiederkunft Jesu Christi. Dass es wohl eine bedeutende Rolle in dem Sinne spielt, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, dem wiederkommenden Herrn da entgegengehen. Und dass dieser Zusammenhang stimmt, liebe Geschwister, das zeigt sich auch daran, wenn man in den Text schaut, der vor diesem Gleichnis steht, nämlich der Text in Lukas 17. Und wenn wir diesen Text durchlesen, dann stellen wir fest, dass ab Vers 20 das Thema ist, nämlich das Kommen des Reiches Gottes. Da ist die Rede von dem Tag des Menschensohnes. Und an wen richtet er das Thema, an wen richtet er sich da? Es heißt da ganz eindeutig in Vers 22, dass er da zu seinen Jüngern sprach. Und jetzt lesen wir in Lukas 18 im ersten Vers, er sagt es ihnen, den Jüngern, aber dieses Gleichnis. Das heißt also, Jesus Christus nimmt seine Gemeinde, nimmt also jeden Einzelnen, die auf ihn warten, ganz entscheidend mit hinein in das Gebet. Dass das Gebet im Leben eines Christen eine wichtige Rolle spielt, ich sage mal eine zentrale Rolle, ich denke, darüber brauchen wir uns nicht großartig zu unterhalten. Das ist sicherlich jedem Einzelnen von klar, dass eben das Beten der Jesusleute wirklich ja zur Mitte, zum Zentralen, ja das Herz des Glaubens ist. Nicht? Das Gebet zeigt sozusagen die lebendige, die reale, die tragende Beziehung zu deinem Herrn. Ich möchte es mal medizinisch ausdrücken. Das Beten ist dein Pulsschlag. Das Beten ist dein Herz-Kreislauf-System. Das Beten gehört so elementar zum Christsein, dass du im Grunde genommen eigentlich einen Christen ohne das Thema Gebet gar nicht definieren kannst. Das gehört so elementar zum Christsein, dass du das Thema Gebet eigentlich gar nicht überschätzen kannst, sondern dass du eher in der Gefahr stehst, es zu unterschätzen. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann müssen wir doch übereinstimmend sagen, dass wir dort eine Gebetsfülle finden, ja, die förmlich erschlagend ist. Du kannst nicht die Bibel lesen, ohne ununterbrochen auf Menschen zu treffen, die beten. Und das fängt ja schon ganz vorne an. Nicht, was macht denn ein Abel zum Beispiel anderes, als dass er da mit seinem Opfer ja in der anbetenden Haltung vor dem Allmächtigen steht? Oder denken Sie an Josef. Wie wollen wir Josef im Gefängnis verstehen, ja ohne sein Schreien, ohne sein Rufen zum lebendigen Gott? Wie einem Mose mit seinem ununterbrochenen, über Jahrzehnte andauernden Fürbitten, Gebet für dieses störrische, halsstarrige Volk vor dem Allmächtigen. Und so können wir Beispiele über Beispiele finden. Denken Sie an David. David ohne Gebet geht überhaupt nicht. David ohne Gebet geht überhaupt nicht. Und dann sehen wir einen Petrus, dann sehen wir einen Paulus, dann sehen wir die erste Gemeinde. Brauchen wir nur die Apostelgeschichte, die ersten Kapitel zu lesen. Und dann sehen wir natürlich unseren Herrn. Dann sehen wir natürlich Jesus. Wir sehen das große Kapitel seines Gebetes in seiner Bergpredigt. Also, wir werden wirklich förmlich erschlagen, was im Gebet anbetrifft, wenn wir da in die Bibel hineinschauen. Das Gebet, liebe Geschwister, zeigt also etwas ganz Wesentliches, wie es unserem Glauben gehen kann. Und wie es unserem Glauben gehen kann, das zeigt sich daran, dass man eben im Beten einschlafen kann, denken Sie an das Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen, dass man eben nachlässig werden kann, dass man eben müde werden kann. Und wir fragen uns natürlich, woran liegt das? Natürlich sind die Gebetsanliegen fast immer dieselben, sie wiederholen sich häufig. Und es erfordert schon ein hohes Maß wirklich an Selbstdisziplin, aber es gibt sicherlich noch einen anderen ganz, ganz wichtigen Grund, weil nämlich Menschen, die dem Herrn entgegengehen, sie gehen ihm nicht ohne Widerstand, nicht ohne Versuchung, nicht ohne Anfechtung, nicht ohne Druck entgegen. Ganz, ganz wichtig, also das zu wissen. Und ich sag's mal so, mal anfangen mit Jesus, mal so ein Event, mal so ein kurzes Highlight, mal so ein rauschendes Erfahrungserlebnis mit Jesus. Das ist ja alles wunderbar, das ist alles schön und nett. Aber liebe Geschwister, das ist keine Jesus-Nachfolge. Jesus-Nachfolge ist ein Weg, ist eine Wanderung, schon ein bisschen schwieriger, ist ein Marsch. Und ich würde sagen, ist ein Marathonlauf. Sehen wir bei dem Paulus. Das heißt, durchhalten, liebe Geschwister, durchhalten im Gebet, Stunde um Stunde, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, bis der Herr wiederkommt, bis wir bei ihm sind. Das ist dann wirklich Jesus' Nachfolge. Und da hinein gibt uns jetzt Jesus diese markante Beispielsgeschichte da von diesem ungerechten Richter und dieser bittenden Witwe. Und ich möchte mal sagen, ich liebe dieses Gleichnis. Deswegen habe ich es auch heute ausgewählt. Ich liebe dieses Gleichnis, weil es einfach eine herausragende Perle ist von Jesus Christus zum Thema Gebet. Und wenn Jesus wirklich lehrt, dann führt es immer zum Leben. Es ist nie tot. Lehre Jesu Christi ist nie tot. Lehre Jesu Christi ist nie dogmatisch für den Ordner gedacht, sondern führt immer zum Leben. Und so hat Jesus damals seine Jünger gelehrt über dieses Thema und so lehrt er uns heute eben über dieses Thema in einer immer stärker werdenden, gebetsarmen, glaubensarmen Welt, ja, wo der Mensch nur noch auf sich selber geworfen ist, wenn er wirklich nicht zum lebendigen Gott findet. Und liebe Geschwister, was ist es für ein Geschenk? Was ist es für Gnade, dass wir glauben, dass wir beten dürfen, dass wir Gott als Gegenüber für unser Gebet haben? Was ist das für ein Geschenk, zu dem wir jederzeit zur Tages- und zur Nachtzeit wirklich kommen dürfen? Und was jetzt in diesem Gleichnis da abläuft, ja, es ist ja eigentlich irgendwie etwas komisch. Da haben wir jetzt auf der einen Seite diesen ungerechten Richter, der ist ja schon für unsere Kultur schon etwas Unmögliches. Und in unserem westeuropäischen, griechisch mit ein bisschen römischen Recht geprägten Kulturkreis, ja, ist ja der Richter normalerweise eine ganz wichtige Figur. Nicht wir, der muss integer sein, nicht auf den muss man sich verlassen können. Der darf sich also nicht auf die eine oder auf die andere Seite schlagen. Der muss über der Sache stehen. Und wenn wir das jetzt noch auf dem Hintergrund der Bibel sehen, dann ist Richter ein Begriff, der letztendlich auch für den lebendigen Gott gebraucht wird. Und wenn sich ein Richter in Israel so benimmt, wie hier beschrieben, dann ist das wirklich das Allerletzte. Das ist ja, wenn man das mal so durchliest, das ist ja ein ganz fieser, ein ganz selbstherrlicher, egoistischer, machtgieriger Typ, dieser Richter, nur auf sich bezogen, der sich in keinster Weise irritieren lässt, weder durch das Recht noch durch den lebendigen Gott. Ich weiß nicht, vielleicht wartete der auf Bestechungsgelder oder hatte kein weiteres Interesse an der Angelegenheit der Witwe, nicht die Akte, der wanderte immer hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Also ein ganz furchtbarer Typ, eben dieser Richter, wie gesagt, der lebte also sein Leben. Ihn interessierte überhaupt nicht, was um ihn herum geschah. Keine innere Einsicht, keine Umkehr bis zum Schluss, keine Tat der Überzeugung, ein skrupelloser machtgieriger Mensch, ja, man möchte am liebsten ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, wenn man das alles liest und hört von diesem Richter. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann das andere Extrem, nämlich diese bittende Witwe. Nicht auf besondere Weise, das wissen wir, auf besondere Weise auf das soziale Netz angewiesen. Überhaupt keinen Schutz, überhaupt keine Chance, irgendwas zu erreichen, geschweige denn ihr Recht einzuklagen. Die durfte ja noch nicht einmal als Zeugin auftreten. Und sie war auch nicht jemand, der mit dem Richter da auf Augenhöhe kommunizieren konnte. In der sozialen Hierarchie ganz, 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 ganz tief unten. Also man musste schon im Bild gesprochen Aufzug nehmen, um überhaupt dahin zu kommen. Das war also die Witwe. Aber sie kommt immer und immer und immer wieder zu diesem fiesen, unangenehmen, ungerechten Richter. Und das ist der Clou der Geschichte, sie hat Erfolg damit. Sie hat Erfolg damit. Nicht aus Einsicht des Richters, sondern aus purer Zweckmäßigkeit, dass er sich sagte, bevor die Frau also handgreiflich wird, bevor die mir also das Gesicht da verkratzt, nicht, da tue ich lieber, was sie will und ich werde ihre Akte nach Jahren jetzt als erste behandeln, damit ich endlich meine Ruhe habe. Liebe Geschwister, was für eine merkwürdige Geschichte, was für ein merkwürdiges Gleichnis. Aber wenn wir jetzt an die Auslegung dieses Gleichnisses gehen, liebe Geschwister, da ist zunächst einmal etwas Vorsicht geboten. Denn wir könnten ja vorschnell antworten, Jesus Christus will uns damit deutlich machen, dass wir von dem Geringeren auf das Größere schließen dürfen. Oder mal anders ausgedrückt, wenn schon in dieser geringeren Art und Weise diese ganze Geschichte vom ungerechten Richter und von der bittenden Witwe eine Volksgeschichte gewesen ist für die Witwe, ja, wie viel mehr dann für uns, die wir doch in einer lebendigen Beziehung zu dem Herrn stehen. Aber wie gesagt, vorsichtig. Der Gedankengang ist ja nicht falsch. Aber zunächst ist einmal Vorsicht geboten, denn Zunächst einmal ist ja hier die Rede von dem ungerechten Richter und von dieser bittenden Witwe. Und in dem Bild der bittenden Witwe zeigt uns Jesus Christus eine ganz, 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 ganz tiefe Erfahrung der Jesus-Leute aller Zeiten. Du kommst immer und immer wieder mit deinen Angelegenheiten zum lebendigen Gott und hast den Eindruck, oder sagen wir mal so, hast gefühlt den Eindruck, dass du dort auf Granit stößt, dass er dich abblitzen lässt, so wie der Richter es ständig gegenüber dieser armen Witwe getan hat. Du rennst zum lebendigen Gott Runde um Runde und denkst, berührt denn das überhaupt? Du stehst vor dem lebendigen Gott und sagst, Herr, was ist los? Du kommst mir wirklich vor wie dieser Richter. Nicht? Und da kommen wir, so wie auch heute Morgen, da kommen wir als Gemeinde mit unseren Gebetsthemen, mit unseren Gebetslisten, mit all den Nöten, die wir eben schon viele, viele, viele Male präsentieren. Und wir haben den Eindruck, bei jenem oder diesem bewegt sich absolut nichts. Das will uns Jesus zunächst erstmal wirklich da deutlich machen. Klagelieder 3, Vers 44. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Oder Jesaja 45, Vers 15. Du bist wahrhaftig ein verborgener Gott, du Gott Israels. Ja, und manchmal haben wir wirklich so gefühlt diesen Eindruck. Und trotzdem, liebe Geschwister, was ist das für ein Riesengeschenk, dass Jesus und nicht irgendwer, sondern dass Jesus uns das so sagt, dass Jesus uns das wirklich so beschreibt, auch wenn wir, ja, ich sag's mal so, auch wenn wir uns vielleicht kaum trauen würden, das so zu sagen, Herr, du kommst uns vor wie dieser ungerechte Richter, weil wir ja in Jesus Christus unseren Vater sehen. Aber was für ein großer Trost steckt trotzdem in diesem Gleichnis, in diesem Text, dass Jesus uns auf diese Erfahrung hinweist, dass er uns nicht einfach so in die Anfechtung hineinstolpern lässt, sondern dass er uns das wirklich beschreibt, als Gemeinde, als Einzelnen, dass er sagt, du hast dich auf solche Zustände in deinem Leben einzustellen. Du musst davon ausgehen, dass das in deinem Leben so passieren kann. Und dafür können wir ihm doch im Grunde genommen nur dankbar sein, dass er uns aufklärt, dass er uns davor warnt. Und liebe Geschwister, wer hat das denn so erlebt? Ist doch kein anderer als unser Herr Jesus Christus. Denken wir nur an den Psalm 22, die Verse 2 und 3, wo es heißt, ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war Jesus. Verstehen wir, das ist unser Herr, der uns mit diesem Bild vom ungerechten Richter und von dieser bittenden Witwe uns wirklich die Augen öffnen will. Ja, und wir können ihm da wirklich nur für danken, für diese Aufklärung, dass er das getan hat, dass er das tut. Natürlich werden die Zustände dadurch nicht leichter und lockerer. Das ist sicherlich richtig, aber sie verlieren ihren engen Gürtel, der sich um uns schnallt, weil ich weiß, der Herr hat uns das so gesagt, dass das passieren kann, dass sich das Gebet wirklich zum Verzweifeln bringen kann. Und das ist doch gerade wichtig zu wissen, liebe Geschwister. Nur, jetzt müssen wir natürlich ganz, ganz stark aufpassen, dass wir uns als Gottesbild, dass wir uns da nicht das Bild vom ungerechten Richter vor Augen malen lassen. Da müssen wir also jetzt ganz, ganz gewaltig aufpassen und dass wir dann resignieren zum lebendigen Gott auf Distanz gehen. Denn wer malt uns das vor Augen, liebe Geschwister? Wer verzerrt denn die Züge unseres Vaters in Jesus Christus? Wer denn? Der seit 1. Mose 3 Experte ist für verfremdete Gottesbilder. Sollte Gott gesagt haben? Es ist der Vater der Lüge, Satan. Er ist es. Und deswegen müssen wir ganz stark aufpassen. Und da wir aber von unserer alten Herkunft her, vom alten Adam her, immer noch ein Stück weit dadurch beeinflusst werden, konditioniert werden, nicht müssen wir wirklich, wirklich ganz stark darauf aufpassen, dass sich dieses verzerrte Gottesbild, was uns der Satan da vor Augen malen will, dass sich das nicht in uns festsetzt. Da müssen wir aufräumen. Genau das weiß Jesus. Genau das weiß Jesus. Und deswegen hat er uns da wirklich aufgeklärt. Und deswegen sind wir doch froh, dass er wirklich so handelt, unser Herr Jesus Christus. Und dass wir eben nicht verzweifeln müssen, sondern dass wir gerade in solchen Situationen, wo wir wirklich gefühlt diesen Eindruck haben, dass wir dann sagen, ich lasse es jetzt gerade nicht zu, dass er, der Satan, mir jetzt das Bild vom ungerechten Richter als Gottesbild vor Augen malt. Ich lasse es jetzt gerade nicht zu, dass ich ihm beten nachlassen, weil der mein Herr und mein Meister mich vorgewarnt, mich aufgeklärt hat. Und dafür danke ich ihm. Das, liebe Geschwister, halten wir bitte fest. Erinnern wir uns an die Erfahrung der Jünger, die ja eigentlich sturmerprobt waren. Eines Nachts kam ihnen auf dem See Genezareth, so steht es ja auch da, ein Gespenst entgegen. Und wir wissen ja, wer dieses Gespenst war. Es war Jesus, das wissen wir. Nur, da hat einer den Jüngern da wirklich ein Gespenst vor Augen gemalt, so vor Augen gemalt, dass sie dieses Gespenst eben nicht als Jesus erkannten. Und ich sag's mal so, oder ich frage mal so, wie wurde dieses Gespenst zu Jesus, in dem dieses Gespenst einen Satz ihm sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Also, liebe Geschwister, das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen aus diesem Gleichnis. Ja, das Gebet kann uns wirklich zum Verzweifeln bringen. Wir können wirklich den Eindruck haben, wir rennen da vor einer Mauer. Das ist das Erste, das müssen wir also mitnehmen. Aber wir brauchen trotzdem nicht zu verzweifeln, wir brauchen trotzdem nicht zu resignieren, denn jetzt sagt uns Jesus Christus in Vers 7, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, und wird er sie etwa warten lassen? Liebe Geschwister, genau dahin möchte der Herr Jesus uns bringen, dass wir sagen, ja, ich hab doch nicht diesen ungerechten Richter als Gegenüber für meine Gebete. Dahin möchte er uns wirklich bringen. Und merken wir an diesem Gleichnis, oder sagen wir so, merken wir, dass uns dieses Gleichnis etwas provozieren will. Dass wir in diesem Gleichnis wirklich diesen Kontrast erkennen. Auf der einen Seite gefühlt den Eindruck, nicht, du hast es da bei Gott mit einem ungerechten Richter zu tun, aber auf der anderen Seite ist es eben nicht so. Diesen Kontrast, dass wir den erkennen, und dahingehend will uns dieses Gleichnis auch provozieren. Und jetzt taucht natürlich in diesem Vers 7, den wir gerade gehört haben, taucht ja dieser wunderschöne Begriff auf, der uns dann später in der paulinischen Theologie wieder begegnet, nämlich seine Auserwählten. Seine Auserwählten. Da hat der lebendige Gott seine Leute auserwählt. Da hat er seine Leute auserwählt, liebe Geschwister, was für ein wunderbares Geschenk. Du bist ja nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil du Lust darauf hattest oder weil du es besonders cool fandest. Oder weil du ein religiöses Gen in dir hattest oder was auch immer, sondern du bist zum lebendigen Glauben gekommen, Epheser 1, Vers 3, weil der lebendige Gott dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, in dein Leben hineingegriffen hat. Da gab es noch gar nichts von dir, materiell nichts, geschweige denn vom Universum, absolut nichts. Und da hat der lebendige Gott in dein geplantes Leben schon hineingesprochen, du gehörst mir. Und ich werde eines Tages meinen Sohn für dich auf diese Erde schicken. Und er wird für deine Schuld, wird er ans Kreuz gehen, auf Golgatha. Und dann wirst du zum Glauben kommen. Und dann wirst du meinen Geist bekommen. Und dann wirst du mein Kind gehören. Ich habe dich erwählt. Liebe Geschwister, ich glaube, wir können uns das nicht oft genug in Erinnerung rufen lassen. Was für ein Wert, was für ein Adel, liebe Geschwister. Das steckt nun wirklich hinter diesem wunderbaren Begriff Auserwählte. Und jetzt, wenn wir das so betrachten, jetzt bekommt doch diese Geschichte von diesem ungerechten, fiesen Richter, bekommt doch jetzt einen ganz anderen Glanz. Du kommst eben nicht als die bittende Witwe zu diesem ungerechten Richter, sondern du kommst als ein Auserwählter Gottes und stehst bittend vor ihm. Das ist dein Status. Das ist dein Status. Sollte er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen und wird er sie etwa warten lassen? Und wenn das bei dir ankommt, dann kannst du doch nur noch dastehen und sagen, danke. Ist im Grunde genommen viel zu wenig, aber wir haben nichts anderes. Kannst du nur noch sagen, danke. Was willst du auch anderes sagen? Psalm 73 bringt das auch noch mal so zum Ausdruck, diesen Kontrast. Und da lesen wir in dem Vers 2, beziehungsweise in den Versen 21 bis 26, ich darf das mal vorlesen. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt und gibt, doch Gott meiner Seele Halt, er ist alles, was ich brauche und das für immer, so lange, bis er wiederkommt. Das ist es, liebe Geschwister. Und dann sehen wir ihn, den großen Propheten Habakuk, wie er auf die Erfüllung der Versprechen Gottes wartet. Und dann stellt er sich da auf diesen Wachturm und möchte da gerne Ausschau halten. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, gut, dass du da stehst, Habakuk. Und dann sagt er ihm Folgendes, Habakuk 2, die Verse 2 und 3. Die Weissagung wird noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Habakuk 2, die Verse 2 und 3. Und wir sagen, danke, Herr Jesus Christus, dass du das sagst, dass du das der verfolgten Gemeinde sagst, dass du das der wartenden Gemeinde überhaupt sagst und dass du es jedem Einzelnen von uns so sagst. Ja, das haben wir ja gerade gelesen, liebe Geschwister. Er kann es eine gewisse Zeit hinziehen. Vollkommen richtig. Und wir kennen alle, jeder unter uns, wir kennen alle diese Gebetswartezeiten, das große Thema des anhaltenden und ausharrenden Gebetes zu unserem lebendigen Gott. Diese Gebetswartezeiten kennen wir alle und wir müssen an dieser Stelle festhalten, dass wir nicht über unseren himmlischen Vater verfügen können. Wir müssen festhalten, dass wir es nicht mit einem Automaten zu tun haben. Aber er kann es nicht ausfallen lassen. Und das lesen wir in diesem Text ja auch. Wenn er kommt, dann macht er es schnell. Und schauen wir mal in die Bibel hinein. Auch da finden wir eine Fülle von Beispielen. Da hängt das Volk Israel, sein Volk, 400 Jahre in Ägypten fest. Und das ist ja nicht gerade eine kleine Zeit. Und dann in kurzer Zeit zieht dieses Millionenvolk aus. Da kommt Gott bei einem Abraham nach 25 Jahren und sagt zu ihm, ich habe es dir doch versprochen. Da ist die Erfüllung meiner Verheißung. Ich habe es dir doch versprochen. Nicht? Und da kam Gott zu einem Josua, als die ersten Priester mit ihrer Bundeslade da schon nasse Füßen hatte. Nicht? Und dann senkte sich der Wasserstand und sie konnten alle Priester plus Volk konnten da trockenen Fußes also da durchgehen. Nicht? Und dann geht es weiter. Kam ein Samuel zu der Welt, um den eine Hanna Jahre gebeten hatte. Oder denken wir an einen Daniel, da ist er in der Löwengrube, muss jetzt abwarten, was jetzt passieren wird. Oder denken Sie an Hiskia. Er muss mit ansehen, wie die Truppen des Sanherib wochenlang vor Jerusalem da liegen. Nee, und da sehen wir die erste Gemeinde in einem intensiven Gebet zusammengefasst, weil der erste Gemeindeleiter Jakobus schon hingerichtet worden ist und der Vollzugstermin für den Petrus schon feststeht. Und dann kommt in der Nacht vor der Hinrichtung der lebendige Gott und holt ihn, den Petrus, da heraus. Also wir kennen diese Gebetswartezeiten, liebe Geschwister. Und jetzt gibt es noch einen letzten, einen dritten, einen bemerkenswerten Gedankengang. Das Gebet kann uns nicht nur oftmals wirklich zum Verzweifeln bringen, aber das Gebet ist auch auf der anderen Seite tief beglückend, weil ich nämlich weiß, dass ich nicht als bittende Witwe vor diesem ungerechten Richter stehe, sondern als ein Auserwählter stehe ich bittend vor dem lebendigen Gott. Und das Dritte ist jetzt, Gebet ist äußerst selten. Das mag zunächst mal ein bisschen irritierend klingen. Aber wie ist das zu verstehen? Wir haben ja am Anfang der Predigt haben wir ja gesagt, dass dieses Gebet im engen Zusammenhang steht mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und über den Gedankengang der Wiederkunft Jesu Christi haben Menschen schon immer gespottet und gelächelt. Und deswegen gibt uns ja die Bibel auch einen Hinweis, nicht 2. Petrus 3, Vers 4, besonders der zweite Teil. Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Und seine Gemeinde wartet jetzt nicht ein, nicht 10, nicht 100, nicht 1000, die wartet schon 2000 Jahre. Und wir als Gemeinde fragen uns vielleicht auch manchmal, wann kommst du endlich? Wann kommst du endlich, Herr Jesus Christus? Und merken wir, dass deshalb gerade das Gebet das zentrale Element ist der auf Jesus Christus wartenden Gemeinde. Dass jetzt das Gebet wirklich das anhaltende Gebet zum Vater in Jesus Christus ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Und schauen wir nur ganz kurz in die Sendschreiben hinein, da findest du diesen Gedankengang. Da heißt es nämlich immer wieder, halte fest, was du hast. Pass auf, dass man dir den Schatz des anhaltenden und des ausharrenden Gebetes zum Vater nicht wegnimmt. Pass gefälligst darauf auf. Und jetzt können wir diese Frage doch verstehen, nicht, die wir da lesen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Also nicht irgendeinen Glauben, sondern ganz bewusst solch einen Glauben. Den Glauben des ausharrenden und anhaltenden Gebetes zum Vater. Das ist damit gemeint. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Das kommt mir manchmal so vor, wenn verrückte Menschen, ich glaube, die haben das auch schon in Angriff genommen, ich weiß es jetzt nicht. Es kommt mir aber manchmal so vor, als wenn verrückte Menschen eine Mars-Expedition machen in der Hoffnung, dass sie dort Lebewesen finden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja nicht gerade sehr hoch ist, dass man das dort findet. Und seht, so eine ungewöhnliche Expedition hat der lebendige Gott in Christus auch gemacht. Er kam nämlich auf diese durch die Sünde verseuchte Erde. Und dann ist er diesen Weg gegangen, bis zum Kreuz an Golgatha. Und jetzt sucht er auf dieser komplett kaputten Erde, sucht er etwas, was er eigentlich gar nicht erwarten kann. Nämlich er sucht Gebet. Er sucht Gebet. Und er kann eigentlich nicht damit rechnen. So kaputt, so verseucht ist wirklich diese Erde. Und deswegen immer diese Frage, meinst du, er werde eine solche Art von Glauben finden, dass Menschen Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt im ausharrenden, im anhaltenden Gebet vor Gott stehen, bis er wiederkommt? Und in der ganzen Zeit seines irdischen Weges hat Jesus Christus nur einem solch ein Zeugnis ausgestellt. Nur einem. Der Hauptmann von Kapernaum. Er hatte ja einen kranken Knecht. Und Jesus Christus hat gesagt, gut, ich komme dann. Und dann hat dieser Hauptmann gesagt, du brauchst nicht zu kommen, Jesus. Du brauchst nur ein Wort zu sprechen und dann ist mein Mitarbeiter quicklebendig. Du hast deine Befehle, ich habe meine Befehle. Du hast deine Worte, ich habe meine Worte. Sie werden dann, meine Untergebenen werden immer das tun, was ich ihnen sage. Und du brauchst nur ein Wort zu sprechen, dann klappt das, dann funktioniert das. Und das hat Jesus Christus zum Staunen gebracht, dass er gesagt hat, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also genau wie hier eben nur halt in dieser Anfrage. Und liebe Geschwister, gibt es irgendeine Geschichte des Alten oder des Neuen Testamentes, wo Gott beziehungsweise Jesus sagt, aber das ist mir doch ein bisschen zu viel Glaube. Gibt es irgendeine Geschichte? Also ich habe keine gefunden. Was hat Jesus Christus immer wieder in Staunen versetzt? Dass sich Menschen vertrauensvoll an ihn gewandt haben mit den verrücktesten Dingen. Und da konnte er auch diese kanaanäische Frau so unhöflich abblitzen lassen und doch zum Schluss sagen, dein Glaube hat dir geholfen, gehe heim, deine Tochter wird gesund werden. Genau das. Und das ist die Frage jetzt an uns als Gemeinde und auch an jeden Einzelnen. Wird Jesus solch einen Glauben bei uns finden? Oder sagen wir es mal so, auch ein bisschen provokant. Möchtest du Jesus Christus zum Staunen bringen? Möchtest du, dass Jesus Christus total überrascht bist, dass du noch glaubst? Und darüber sind wir uns auch einig. Jesus Christus soll sich doch wirklich an uns freuen, wenn er wiederkommt, dass wir wirklich als Gemeinde und jeder Einzelne wirklich, dass er uns da wirklich im anhaltenden und ausharrenden Gebet wirklich vorfindet. Dass wir dann, wenn er wiederkommt, sagen können, ja, Herr, es war in manchen Phasen unseres Lebens, war das Gebet wirklich zum Verzweifeln. Ja, Herr, wir standen manchmal wirklich in der Gefahr zu sagen, du bist wie dieser ungerechte Richter. Aber wir danken dir von Herzen, dass du uns wirklich vorgewarnt, dass du uns aufgeklärt hast, dass solche Anfechtungen, solche Widerstände, solcher Druck in unser Leben hinein kommt und dass wir uns dann ganz auf deine Verheißung gegründet haben, geglaubt haben. Danke, Herr Jesus Christus. Natürlich darfst du auch mit deinen ganz speziellen privaten Wünschen zu Gott kommen. Das macht jedes Gotteskind so, ganz klar. Aber hier in unserem Beispiel, in unserem Gleichnis geht es jetzt nicht so sehr um die Privatwünsche dieser bittenden Witwe, sondern es geht wirklich da um ihr Recht. Das heißt, auf uns bezogen, Gottes Verheißungen und Zusagen, ja, ich sag's mal so, sind deine Rechte. Gott wird seine Worten recht schaffen, er kann nicht lügen. Und du stützt dich auf seine Worte. Das ist es, liebe Geschwister. Was werden wir also, und das ist der letzte Gedankengang, liebe Geschwister, was werden wir also weiterhin als Gemeinde tun? Wir werden beten, auch wenn es oft zum Verzweifeln ist. Wir werden beten, weil wir wissen, es ist trotzdem tief beglückend. Denn ich weiß, dass ich als ein Auserwählter Gottes bittend vor ihm stehe. Und wir werden weiterhin beten. Wir werden weiterhin beten, weil äußerst selten, aber heiß begehrt und gesucht von Jesus Christus. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir so weiterhin im Gebet zu unserem Vater stehen, anhaltend und ausdauernd. Amen.